The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death.
Willkommen, liebe Faces. Wir hoffen, ihr freut euch auf den neuen Fall mit uns, so kurz vor Weihnachten oder nach Weihnachten, je nachdem, wann das hier online geht. Und dann brauchen wir natürlich noch den Hattie dazu. Hi Hattie, bist du startklar?
Ja, ich bin startklar, ja. Heute nehmen wir mal auf zu einer völlig ungewohnten Zeit. Es gab heute ein wenig technische Probleme. Das hat wohl jeder schon mal irgendwie erlebt. Wie heißt es so schön? Kein Internet. Ja, deswegen nehmen wir heute am Nachmittag auf. Ja, bevor wir loslegen mit dem Podcast, wir haben einen Kommentar, eine sehr starke Kritik gegen mich aus der letzten Folge. Ich bin aber kein Mensch, der sowas ignoriert. Ich lese euch das mal vor. Hi, ich wollte euch mal ein kurzes Feedback zu einem Podcast schicken. Ich höre gerne Podcasts beim Autofahren und bin zufällig irgendwann mal über euren gestolpert. Ja, danke. Zur Folge 142. Ich glaube, man muss kein Psychologe sein, um zu verstehen, dass ein Mensch, der misshandelt wurde, in Klammern über Stunden vergewaltigt, geschlagen, mit einem Messer schwer verletzt wurde, danach barfuß und halbnackt in der Wildnis in Alaska ausgesetzt wird, dazu mit verbundenen Augen, nicht weit kommt und mehr als leichte Beute ist. So, oh Gott, ich um meine Brille. Zu einem Podcast. Generell, Heike gibt sich offensichtlich viel Mühe bei der Recherche und der Vorbereitung der Folge. Und ich stammel den Text, ohne vorher einmal drüber gelesen zu haben, einfach runter, verschluckst ganze Worte und machst es einfach unerträglich, den Podcast zu hören. Ja, an dieser Stelle, Jens heißt er, ja, viel Spaß, such den neuen Podcast. Kein Satz ohne stammendes Versprechen oder undeutliche Aussprache. Mein Vorschlag, kümmere dich um die technische, aber lass die freundliche, intelligente und sehr sympathische Stimme von Heike oder so ähnlich den Podcast machen. Liebe Grüße, Jens. Ja, Jens, vielen Dank für deine Kritik. Ich nehme mir das natürlich zu Herzen. Da du gar nicht weißt, wie das hier läuft, das wird jetzt die Heike bestätigen. Heike macht die Recherche und schreibt das Skript. Und ich lese das sehr wohl, weil das kann Heike jetzt nämlich bestätigen, weil ich, wenn ich das Skript lese, die ganzen einzelnen Absätze markiere, wer welchen Text liest. Heike, ich. Und somit muss ich das lesen und tue das auch lesen. Also Heike kann bestätigen, dass die immer von mir ein überarbeitetes Skript bekommt. Wenn du meinst, ich stammel das runter, ich habe mir den Podcast immer selber angehört. Ja, ich verschluck vielleicht auch mal ein Wort, aber auch das macht Heike mit Sicherheit. Wir haben uns auch gerade im Vorfeld über diesen Kommentar unterhalten und haben halt auch gesagt, also wir lesen nicht strikt von dem Skript ab, weil das hört man dann. Also es kommen dann auch schon mal eigene Worte oder eigene Sätze. Ja gut, und wenn man dann das so frei Schnauze macht, ja mein Gott, dann stammelt man halt auch mal. Also ich finde das jetzt nicht schlimm. Also ich habe halt auch sehr, 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 sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Angenehme Podcast-Stimme, toller Podcast, bla bla bla. Aber es ist jedem seine Empfindungssache. Ich weiß nicht, Jens, vielleicht hörst du professionelle Podcasts, wo das anders ist. Heike kann da ja vielleicht auch nochmal was zu sagen.
Also ich kann vor allen Dingen sagen, dass ich ja beim letzten Mal voll verkackt habe, weil bei mir das Skript gesprungen ist und wir dann, falls du dich erinnerst, diese Zeile wieder suchen mussten, wo ich raus bin, weil ich das ja auch schreibe, dann schicke ich das dir, dann tust du das überarbeiten, dann ist mittlerweile schon einige Zeit vergangen und ich habe ja auch nicht mehr alles im Kopf, ne? Ich lese es dann meistens nochmal vor der Aufnahme, auch um zu gucken, wie du das eingeteilt hast und ob manchmal ist ja, ne, durch Dokumente hin und her schicken, dass irgendwie ein Punkt fehlt oder was runtergerutscht ist oder so. Und dann klappt das schon. Aber ja, also, liebe Jens, also danke erstmal, Jens, für dein Lob, für die Recherche und so weiter. Ich sag mal so, wir machen das halt aus Hobby, ne? Ich verschlucke gerne auch mal so Satzende und so weiter und so fort und mag meine Stimme eigentlich gar nicht und muss zugeben, ich habe auch schon einige Podcasts aufgehört zu hören, weil ich die Stimmen nicht mag. Also wir haben da volles Verständnis, aber wir werden jetzt das Konzept nicht ändern.
Weil, was sollen wir am Konzept ändern? Das Konzept wäre ja, so wie er es schreibt,
Das Konzept wäre ja dann.
Du machst es alleine.
Genau, und das fällt aus, auf keinen Fall.
Ja, weil das.
Ich bin hier nur Anhang.
Die Aussage mag ich nicht. Du bist der Podcast mit mir zusammen. Ich meine, ich habe. Ich glaube, du bist die.
Aber es ist
du bist
trotzdem deine.
Ja, es ist meine. Es ist meine Initiative. Es ist meine Idee gewesen. Es ist meine Idee gewesen. Und ich meine, den Podcast gibt es. Ich glaube, nächstes Jahr März 10 Jahre. 10 Jahre gibt es den nächstes Jahr. Also wie ich angefangen habe damals mit dem Klaus Backhaus, da gab es True Crime Podcast in Deutschland vielleicht 1 oder 2.
Da gab es nicht viel. Ja, das stimmt.
Und ich fand es halt interessant, weil ich hatte Huxilla gehört damals, kennt man ja, einer der bekanntesten Podcasts aus Hamburg. Und die hatten halt, die machen ja so Verschwörungstheorien, und die hatten halt einen True Crime Verschwörungsfall. Das ging da um dieses Mädel, ich weiß es gar nicht, wo waren das, New York, Washington, die da in so einem Hotel verschwunden ist, die man dann irgendwie nach Wochen über in so einem Wassercontainer auf dem Dach gefunden hat. Genau. Und da gab es Verschwörungstheorien zu. Und da habe ich dann zu mir gesagt, oh, das finde ich interessant, da habe ich Bock zu. Und habe ich Klaus Backhaus angehauen und sagte, ja, können wir machen. Ja, und wir waren, also ich behaupte mal, wir waren einer der ersten True Crime Podcasts in Deutschland. Das ist einfach so. Ich meine, mittlerweile gibt es, keine Ahnung, 30, 40, 50 oder noch mehr. Ich weiß es gar nicht. Also Helgi,
lässt sich ja auch gut damit Geld verdienen.
Also ja, also wie gesagt, es gibt Leute, die verdienen Geld damit. Wir verdienen überhaupt gar kein Geld damit, wollen wir auch gar nicht, null. Also es kam noch nicht mal eine Anfrage, wollt ihr Werbung machen oder sonst irgendwas? Nee, wir wollen da gar kein Geld. Wir machen das aus Jux und Dollerei. Und weil wir es aus Jux und Dollerei machen, dürfen wir uns auch so viel Fehler erlauben, wie wir wollen. Weil jedem ist freigestellt, diesen Podcast einfach zu hören.
Oder eben auch nicht.
Ja, genau. So. Gut, lange aber Rede.
Wir geben uns Mühe. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt, dass es uns am Arsch vorbeigeht. Wir geben uns schon Mühe.
Ja, wir geloben Besserung. Ich probiere das mal. Dann habe ich mit Helgi gerade besprochen. Wir hatten ja mal wieder angefangen,
Krimi-Rätsel
zu machen. Das war eine Anfangszeit von Face of Death. Das war eine Regelmäßigkeit. Und es gab damals auch regelmäßig mindestens immer so 3, 4 Kommentare auf sämtlichen Plattformen, Insta in den Kommentaren oder via Twitter oder Facebook. Facebook haben wir ja nicht mehr. Aber jetzt zu den letzten Krimi-Rätseln, da kam eigentlich gar kein Feedback mehr. Und deswegen haben wir gesagt, wir sparen uns jetzt mal die Krimi-Rätsel. Möchtet ihr, dass wir Krimi-Rätsel machen? Oder habt ihr eine andere Idee, was wir in diesen Podcast einbauen können, was wir neben dem Skript machen können? Dann schreibt uns doch einfach einfach in die Kommentare was für eine Idee. Ansonsten ist damit erstmal vorbei. Ich meine, ich bin gerne bereit, wieder Krimi-Rätsel zu machen, aber dann brauche ich auch mal so ein bisschen Feedback.
Antworten zum Krimi-Rätsel, quasi.
Ja, so heißt das, glaube ich, auch, ne? Gut, jetzt haben wir genug gehausmeistert. Die Heiki, ich weiß gar nicht, was los ist. Die war schnell diesmal. Ich bin ganz erstaunt. Ich dachte, oh, es kommt ein Skript.
Ich habe mir voll die Mühe gegeben. Und ich saß auch relativ viel im Zug, muss ich sagen.
Der Gewupsela, was ist denn da los? Da ist ja schon ein Skript. Ui, das sind ja jetzt 4 Wochen knapp, ist ja das. Ja, also für euch. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hören erst einmal in den Fall hinein.
Am 16. November 2009 geht in Payson, Utah ein Notruf ein. Ein Mord wird gemeldet und die Verdächtigen scheinen offensichtlich, denn wer glaubt schon, dass ein Gebet die wahren Täter davon abbrachte, jemand weiteres umzubringen?
Ja, und bevor wir in den Fall hineingehen, das ist ja so ein Steckenpferd von Helgi. Helgi macht ja immer eine kleine Zeitreise und erzählt uns, oder wir erzählen euch ein bisschen, was war denn im Jahr 2009? Das ist ja gar nicht so weit zurück. Wir sind 2025, ne? Also das 2009 ist ja gar nicht so weit. Dennoch wagen wir, wie üblich, unsere kleinen Geschichtsabstecher. Wie gesagt, was war denn damals? Schweinepest, geplatzte Immobilienblase sowie Wirtschaftskrise. Letzteres holt uns ja dann alle paar Jahre ein. Doch irgendwie haben wir daraus ja gar nicht gelernt. In Deutschland ist das alles noch ganz bekannt, wie zum Beispiel die Abwrackprämie zur Rettung der Autoindustrie. Das war nämlich auch 2009. Es mussten einige Banken gerettet werden. Die Commerzbank wird daher teilverstaatlicht. In Bonn gründet sich IRENA, die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien, die als Sprachrohr für mehr Klimaschutz wirken sollte. Und da sind wir jetzt gerade im Jahr 2025. Ich bin ja beruflich sehr, sehr im Bereich Energie unterwegs. Und ja, also 2009 ging das los und jetzt sind wir halt voll drinne, 2025. Ne? Und ja, und wer sich auch fragt, und wer sich fragt, warum es auch an unseren Schulen Amok-Übungen gibt, ich war selber dabei, ich bin beim Roten Kreuz, ich kenne solche Übungen. In der Albert-Dürr-Realschule in Baden-Württemberg erschießt ein 17-jähriger Schüler 15 Menschen und sich selbst. Also das ist jetzt nicht USA, wir reden von Deutschland. Also in Deutschland gibt es halt auch solche, ich sag mal, kranken Leute.
Ja, ja, ein paar Fälle hatten wir schon, ne? Erfurt, und dann eben das Groß- und Baden-Württemberg und dann noch ein paar, wo zum Glück entweder vorher Maßnahmen ergriffen wurden oder eben es nicht ganz so furchtbar geendet ist. Aber also ich weiß das nur von meinen Nichten und Neffen, dass die tatsächlich diese Amok-Übungen machen. Und jeder, der Kinder hat, wird es sicher auch kennen, aber zu meiner Zeit gab es das halt noch nicht bei
uns. Naja, wir haben Amok-Übungen gemacht ohne Schüler. Wir haben komplett mit Rettungsdienst, Feuerwehr und Spezialkommandos von der Polizei und das war sehr, sehr realistisch. Das war schon, okay. Da habe ich gedacht.
Also wir haben zu DDR-Zeiten Übungen gemacht, ne? Wenn der Kapitalismus angreift. Also wir waren auch unter den Bänken und in Schutzräumen und so weiter und so fort, aber das ging ja eher darum, ne? Ende des Kalten Krieges, falls da jemand einmarschiert. Also wir haben in dem Sinne Übungen gemacht und dann später eben das normale Feuerübungen.
Ja, ist ja normal, aber nein, das kam ja erst später. Gut, so viel zum Amok in den Schulen und jetzt kommen wir zu, wie heißt er, zu Barack Obama.
Genau, und also erstmal Reisen in die USA, denn 2009 wurde ESTA eingeführt und Barack Obama, wie hatte ich schon gesagt, wurde der 44. Präsident der Vereinigten Staaten. Und eine seiner ersten Handlungen war es, bei einer Rede in Prag Abrüstung zu versprechen und eine atomwaffenfreie Welt zu schaffen. Wer hat denn noch Tickets für die Welttournee von Michael Jackson, außer ich? Hatti, wolltest du gehen? Bist du für sowas?
Nee. Also Michael Jackson, also ich war, also mal ein bisschen Werbung, also ich war beim Musical in Hamburg bei Michael Jackson letztes Jahr, war mega. Und fand es so geil. Ich fahre jetzt zwischen den Weihnachtstagen und Silvester. Ich fahre noch mal hin.
Na, ist doch gut. Aber du wolltest 2009 nicht auf seine Tour gehen.
Nee, also ich war mal DJ. Das war so meine Musik. Aber ich bin nicht so der Konzertgänger. Also überhaupt nicht.
Ach so.
Also überhaupt nicht.
Das ist ja voll meins.
Nee, ja, ich bin auf Konzerten gewesen. Aber wenn ich an der Hand abzähle, sind es vielleicht sind es 10. Ja, also ich wollte nächstes Jahr, ich meine, ich bin Baujahr 71, aber eigentlich ist es 60er, ich wollte nächstes Jahr zu den Rolling Stones gehen, die ja schon seit 10 Jahren sagen, sie kommen nicht mehr. Da hat man jetzt die Woche leider die Tournee abgesagt, zumindest erstmal, weil der Gitarrist Keith Richards schwer krank ist, von daher. Ja. Wird es die Stones dann wohl nicht mehr auf Tournee geben. Aber wie gesagt, ja, Michael Jackson war nicht meine Welt. Und weil Michael Jackson.
Der hat schon gute Lieder gemacht. Und es gibt ja so Musiker, wo man denkt, da würde man gerne mal hingehen. Und Michael Jackson war tatsächlich. Also, ich war, wo der 1996 in Leipzig war, war ich auch da. Aber da war ich noch sehr jung. Und da war ich mit meinen älteren Cousinen. Und dann dachte ich eben 2009, als ich in UK gelebt habe, da geht's hin. Und dann ist er leider am 25.06.2009 verstorben. Genauso wie unser ehemaliger Nationaltorwart Robert Enke, der jahrelang unter Depressionen litt und mit 32 Jahren Suizid beging. Leider gibt es auch in dem Bereich Männerfußball, Motorsport, ne, immer noch große Tabuthemen. Also da hat sich leider noch nicht viel getan. Und für alle True Crime und Aktenzeichen XY ungelöst Fans, im Jahr 2009 ist auch Eduard Zimmermann, der Erfinder von Aktenzeichen XY, im Alter von 80 Jahren verstorben.
Ja.
Die Sendung ja nach wie vor gibt.
Die gibt es noch, ja. Und es ist oft zum Auflösen vieler Fälle, glaube ich, eine wichtige Sendung im deutschen Fernsehen. Ja, so viel zum Jahr 2009. Heute geht es in eine etwas kleinere Stadt, und zwar in Utah. Payson, so heißt das Städtchen. Das hatte damals rund 18.000 Einwohner und liegt am Fuße des der Wasatch Mountains, sehr malerisch und hauptsächlich landwirtschaftlich geprägt. Salt Lake City ist knapp 100 Kilometer entfernt, das kennt man. Wir sind in Utah, das ist nicht wirklich überraschend, dass das Städtchen 1850 von Mormonen gegründet wurde. Ansonsten gibt es nicht viel zu Payson zu sagen. Viele Touristen und Outdoor-Leute mögen das Städtchen, weil hier super Wanderwege sind und natürlich gibt es dort natürlich durch die Berge Wintersport. Ja, also ist jetzt, ich meine, ich bin kein Wintersportler. Ich meine, klar möchte ich wohl auch mal in den USA, aber ich bin halt auch Bergmensch, aber ja, ich würde, also wenn ich in den USA bin, dann würde ich wahrscheinlich auch in die Berge gehen.
Ja, da kann man alles probieren. Also jetzt in nächster Zeit zieht es mich jetzt nicht dahin, aber so grundsätzlich gibt es da schon schöne Dinge. Es lohnt sich, aber auf jeden Fall den Ort mal in der Bildersuche einzugeben. Also egal, welche ihr nehmt, weil ihr habt die üblichen US-amerikanischen Papphäuschen, also die sind auch meistens nur so ein Stockwerk, ebenerdig. Und mittendrin steht dann ein riesiger Tempel. Das ist der Tempel der Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints.
Oh Gott.
Oder wie es auf Deutsch heißt, die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Und dann noch ein Fun-Fact, bevor wir zum eigentlichen Fall kommen. Payson hat seit 40 Jahren jedes Jahr im Juli ein Scottish Festival. Und hier soll das schottische Kulturerbe der Stadt gefeiert werden. Allerdings sieht man es nicht ganz so streng mit dem nur schottisch, weil sie mixen da auch walisische und englische Kultureinflüsse mit rein. Aber Hauptsache, es klappt.
Ich glaube, das könnte ich auch nicht unterscheiden, was da jetzt was ist, was da walisisch, englisch oder schottisch ist. Ich meine, gut, Schottland weiß ich, okay, Dudelsack und so, aber ich habe keine Ahnung. Ja. Wer hinfährt, lasst euch überraschen. Ja, jetzt gehen wir mal Richtung Fall. Und zwar ist es der 16. November 2009 in Payson. Das Wetter ist typisch für einen Spätherbst in dieser Gegend. Tagsüber waren es um die 7 Grad. Und gegen Abend wird es kälter. Also wie bei uns gerade. Also ähnliches Wetter. Es fängt an zu schneien. Bei uns nicht. Und eine leichte Schneedecke bedeckt das Städtchen. Kay Mortensen, 70 Jahre, Professor für Meteorologie und frischgebackener Rentner, ist allein zu Hause. Also Kay Mortensen. Ne? Seine Frau ist bei ihrer Tochter. Bei seiner Tochter oder ihre Tochter, ja, die gerade ein Kind erwartet. Sie soll aber eigentlich am späten Nachmittag zurück sein. Vielleicht hat ihr das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Um 20.52 Uhr, also die Uhrzeit ist relativ genau, geht vom Haus der Mortens ein Notruf in der örtlichen Zentrale ein. Am Telefon sind der Sohn Roger Mortensens und seine Frau Pam.
Beide wechseln sich beim Sprechen ab und reichen das Telefon also hin und her. Roger erzählt, dass Leute im Haus waren und sie gefesselt hätten. Seine Stimme klingt zittrig, er murmelt, weshalb er ganz schlecht zu verstehen ist. Es gibt auch eine Aufnahme, aber ich habe die mir nicht weiter angehört, weil das wirklich, also ich verstehe da gar nichts. Ich habe einfach ein Transkript gelesen. Die Männer hätten Waffen gehabt, um sie dann gefesselt. Der Bericht beim Notruf ist aber halt komplett durcheinander und der Diensthabende der Notrufzentrale muss erst einmal versuchen, die Antworten aus dem Anrufer herauszubekommen, sodass er dann auch Hilfe schicken kann. Ne? Er fragt Roger also, ob er die Täter beschreiben kann, doch das gelingt ihm nicht. Als nächstes kommt die Frage, wie viele es denn waren. Auch hier ist Roger unsicher und er fragt zurück, ich weiß nicht, wie viele waren es?
Ja. Dann sagt er, wörtlich übersetzt, drei weiße Männer kamen heraus, zwei weiße Männer, ein Satz, der komplett keinen Sinn ergibt und niemandem weiterhilft. Dann sagt Roger, ich glaube, mit meinem Vater, mit dem stimmt irgendwas nicht. Dann übergibt er das Telefon wieder seiner Ehefrau Pam und der Dispatcher erklärt ihr, dass Hilfe auf dem Weg sei, aber dass er noch ein paar Informationen benötigt. Er fragt, ist der Vater tot oder lebt er noch? Und Pam antwortet, ich weiß es nicht, mein Mann ist gerade nach oben gegangen, um nachzuschauen. Also mich wundert es, dass es nicht vor... Was?
Ich war schon mal weiter, was hast du gesagt?
Ja, mich wundert es, dass sie das nicht vorher gemacht haben, aber tot ist, dass, bevor sie telefoniert haben. Das wundert mich halt. Aber naja.
Naja, ich habe mich eher gefragt, wieso, also damit der Dispatcher, wo ich übrigens nicht weiß, wie man das im Deutschen nennt,
Polizist.
Damit er weiß, was er hinschicken kann, muss er doch eigentlich gar nicht, also soweit die Täter nicht mehr im Haus sind, ne, musste der doch eigentlich gar nicht wissen, wie viele das waren und so weiter. Eigentlich sollte er ja erst mal einen Notarzt hinschicken. Das habe ich mich eher gefragt.
Warum? Ja, also ich habe mich auch gefragt, wenn da einer anruft, sagt, bla bla, da hätte ich doch gleich erstmal einen Streifenwagen hingeschickt, weil Man weiß ja nicht, ob die Täter noch im Haus sind. Also ich hätte doch da erstmal Notarzt, Rettungsdienst und Polizei erstmal hingeschickt. Ich meine, das ist ja auch bei uns in Deutschland so. Ich bin ja auch im Rettungsdienst nebenbei tätig. Also lieber mehr als weniger, weißt du?
Ja, eben. Also das hat mich schon gewundert, dass der da erst diese detaillierten Fragen nach
dem. Ja, aber das ist, das ist,
das muss er ja nicht wissen.
Das ist aber so typisch amerikanisch. Das ist so typisch amerikanisch. Also wenn man sich so Serien oder Filme anguckt oder so, die fragen unwahrscheinlich lange und unwahrscheinlich viel erstmal ab, bevor die überhaupt irgendwas losschicken. Also also ganz ehrlich, also in der Zeit können sie nochmal erschossen werden. Aber naja. Ja, das ist richtig.
Gut, weiter geht's. Roger kommt zurück zum Telefon, also er kommt wieder runter aus dem ersten Stock. Und er denkt, dass sein Vater tot ist. Sein Vater würde über der Banne gebeugt knien und seine Kehle wäre aufgeschlitzt. Wenige Minuten später kommt dann die Polizei beim Haus an. Die ersten Anzeichen deuten darauf hin, dass zumindest einiges passiert sein muss. Es gibt umgeworfene Möbelstücke, überall liegen Dinge verstreut und nicht, weil vergessen wurde aufzuräumen. Es wirkt, als ob es einige körperliche Auseinandersetzungen gab und als ob jemand etwas gesucht hat. Die Polizei geht nach oben in den ersten Stock, wo eben Vater Kay, der Hausbesitzer, sein soll. Und sie finden ihn genau so, wie es eben Sohn Roger gesagt hat.
Genau, über der Wanne, gebeugt, mit durchgetrennter Kehle. Er wurde mit Kabelbindern gefesselt. Außerdem sehen sie, dass dem Opfer mehrfach in den Rücken und Nacken gestochen wurde. Die Gerichtsmediziner stellen später fest, dass es 5 Schnitte und einen Stich von hinten in den Nacken gab, bevor ihm dann die Kehle über der Wanne durchgetrennt wurde und das Opfer verblutete. Ich meine, ja gut, bei den ganzen Messerstichen und Kehle durch, dass du das nicht überlebst, ist doch klar. Die Polizei sieht sich weit im Haus um. Sie wissen, dass Kay Mortensen viele Waffen besitzt. Auch die Nachbarn wissen, dass Mortensen ein Mitglied der Church of Jesus Christ ist, also die gerade angesprochene Kirche. Das sind aber auch sehr viele andere Leute in dem Städtchen. Er ist bis vor wenigen Wochen sogar Missionar in der Gemeinschaft gewesen.
Er glaubte an das bevorstehende Ende der Welt und, lose formuliert könnte man sagen, er war ein Prepper. Nicht nur wegen den Waffen, er hatte auch nicht nur eine Art Schutzbunker, sondern er hatte einen Schutzbunker, richtig unterirdisch. Er sammelte Konserven, Wasservorräte und ähnliches. Die Waffen sind normal an festen Orten im Haus verteilt und einige davon fehlen. Lieutenant Mike Brower merkt allerdings auch, dass bis auf die fehlenden Waffen und diese umgeworfenen Möbel es nicht komplett nach einem Einbruch aussieht. Es wurden keine Schränke durchwühlt und keine anderen Wertgegenstände mitgenommen. Es gab Bereiche, in denen Unordnung herrschte und dann wieder welche, wo alles komplett normal schien. Es wurden auch nicht alle Waffen mitgenommen, obwohl sie zugänglich gewesen wären.
So, ich mache mal kurz einen Cut hier. Heike erklärte sonst immer alles ganz gerne, damit ihr Hörer das auch versteht und ich auch. Was ist ein Prepper?
Ein Prepper? Ich glaube, also Prepper sind doch Menschen, die sagen, entweder das Ende der Welt steht bevor.
Okay, ich habe das so ein Wort, ja? Ich habe das Wort noch nie gehört.
Krass. Also Prepper heißt, also Preppen heißt ja sich vorbereiten. Das sind Leute, die sich auf das Ende der Welt vorbereiten, die sich Schutzräume bauen, die sich Wasservorräte, die machen Outdoor-Trainings, also Survival-Trainings, ne, dass die dann quasi, wenn kein Strom, kein Internet mehr da ist, dass sie das überleben würden. Sind meistens sehr waffenaffin. Bei uns ist es teilweise, und da, wenn uns Prepper oder Leute zuhören, die das jetzt hören, also teilweise, zumindest in Sachsen, gibt es welche, die auch gleichzeitig den Reichsbürgern angehören. Aber normalerweise sind Prepper so einzelne Leute, die sich und ihre Familien eben auf das Ende der Welt vorbereiten und die meistens einen Schutzbunker haben.
Okay, dann haben wir auch das erklärt. Ja, dann gucken wir mal weiter. Die Ermittler finden dann in der Küche Fleischstücke, die noch gewürzt sind. Sie schließen daraus, dass Kay Mortensen gerade dabei war, sich was zu essen zu machen. Ein gewaltsames Eindringen ins Haus können sie allerdings nicht feststellen. Dann erinnern wir uns mal, Mortensen war eine Art Prepper, gerade angesprochen. Seine Haustüren und Fenster waren alle gesichert und abgeschlossen. Wer unbefugt hinein wollte, musste also entweder sehr viel Gewalt anwenden oder aber dem Haushalt bekannt sein und daher einfach reingelassen werden. Also Verwandtschaft, Freunde, Bekannte, whatever.
Die Polizei wundert sich auch, dass einige der wertvollsten Waffen, richtige Sammlerstücke, die viel Geld wert haben, nicht mitgenommen wurden. Jetzt kennen wir uns in diesem Bereich nicht besonders aus, aber von dem, was wir gelesen haben, manche Sammlerstücke, das sieht man denen halt nicht an, den Waffen, ne? Dass sie welche sind. Und es könnte sein, dass die Täter sie deshalb halt nicht mitgenommen haben, weil die total hässlich und klobig waren und sie einfach nicht verstanden haben, dass das war, die viel wert ist. Oder die andere Theorie der Polizei ist, dass sie gestört werden könnten. Das ist auch eine Fragestellung, mit der sich eben die Polizei so auseinandersetzen muss.
Ich glaube, das geht jedem so. Irgendwer hat vielleicht irgendwas im Keller oder auf dem Boden liegen und weiß gar nicht, wie wertvoll das ist. Kann ich mir vorstellen, ne?
Ach schön, das fände ich gut.
Ja, ist doch so. Ich meine, ich sehe das bei mir auf der Arbeit, da liegen Sachen auf dem Boden, wo ich sage so, boah, das ist jetzt nicht meins. Also es gibt ja viele Leute, die richten ihre Wohnung, sage ich mal, jetzt nicht so IKEA-Style neumodern ein, sondern eher, mit alten Schränken, bla bla bla. Boah, solche Schränke sehe ich halt öfter mal auf irgendwelchen Böden stehen. Die sind, glaube ich, nicht ganz günstig.
Ja, ich habe auch solche Schränke, aber ich habe welche, die ich irgendwann mal als Student selber restauriert habe und seitdem sind die da. Also, ja. Die wollten andere Leute loswerden und ich habe die dann genommen.
Ja, vielleicht schaffe ich es ja. Vielleicht,
nicht so der IKEA-Mensch.
Vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwann mal, dass wir beide uns mal treffen. Ich weiß gar nicht, wie du eingerichtet bist. Das weiß ja auch keiner. Ich meine, wir podcasten, glaube ich, schon seit fast 2 Jahren zusammen. Wir haben uns noch nie gesehen.
Ja, wir versuchen das erstmal mit den regelmäßigen Folgen und dann kann man die nächste.
Ja, also du wohnst jetzt nicht ganz so weit, es sind nur 200 Kilometer, das ist für mich mal eben 2 Stunden Autobahn, also ich muss aber auch halt Zeit haben. Aber vielleicht schaffen wir das ja mal. Also mit dem einzigen, du bist glaube ich die fünfte oder der oder die fünfte, der einzige, mit dem ich mir drum war, Klaus Backhaus, die anderen, mit denen ich gepodcast habe, auch alles immer nur übers Internet. Das war halt auch total witzig. Aber wie gesagt, das war halt auch nach der vierten war dann auch für mich einfach der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Und dann kommt eine Helgi, die auf einmal diesen Podcast entdeckt und von vorne anfängt, von Folge 1 bis Folge keine Ahnung was zu hören und stellt dann fest, ist vorbei, was ist denn jetzt los? Und dann schreibt die mich dann schreibt sie mich über Twitter an, was ist denn da los? Da geht's jetzt nicht weiter. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich sage, ja, ich habe keinen Podcaster mehr.
Wobei man das so gar nicht sagen kann. Ich hab euch gehört, wo der Klaus da war. Und dann habe ich zwischendurch aufgehört. Und dann habe ich nochmal von vorne angefangen und habe mir auch das mit den anderen angehört, ne? Also ich habe quasi zwischendurch aufgehört und bin wiedergekommen. Deswegen.
Ja, aber man muss halt sagen, du warst halt dann irgendwann bei der letzten Folge, wo es dann hieß, so, jetzt ist Ende. Und ich habe ja immer, ich habe dann ja immer am Ende gesagt, habe dann ja mal aufgerufen, ich sage, so, liebe Hörer, ich meine, wir haben, nee, ich nenne keine Zahlen, geht keinem was an, aber wir sind schon im vierstelligen Bereich, was die Hörerzahl betrifft. Dann habe ich mir gesagt, ja, muss ich vermelden. Dann hat sich halt auch immer wer gemeldet. Ja, und dann kam die Heike an und hat mich dann ich weiß das noch, über Twitter angeschrieben. Hier, hallo, was ist denn da los? Und da habe ich gesagt, ja, nee, hab keinen mehr, ist vorbei. Und dann habe ich gesagt, wenn du willst, dass es weitergeht, dann musst du das jetzt machen. Und Heike dann so,
Ja, siehst du, heute könnte ich das gar nicht mehr. Ich habe gar keinen Twitter mehr. Oder beziehungsweise Ex. Ausgründen.
Ja, aber du hättest mich dann vielleicht im Kommentar angeschrieben oder via Instagram oder via, wie heißt dieses Twitter, pardon, Mastodon oder so, keine Ahnung. Das haben wir ja auch, ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es geht ja auch weiter und wir haben halt auch nach wie vor noch Spaß. Und und gucken jetzt mal, was Roger und Pam gemacht haben, nämlich die größte Hoffnung für die Ermittelnden. Immerhin haben sie den Notruf abgesetzt und die Männer gesehen. Wie viele es auch immer waren, weiß, schwarz, keine Ahnung, man weiß es immer noch nicht. Sie sollen als Zeugen vernommen werden, nachdem die Polizei und die Kriminaltechnik die ersten Schritte und die Ermittlungen im Haus durchgeführt haben, wirkt das Paar auf die Anwesenden erstaunlich gefasst dafür, dass sie gerade, ja, eine brutale Geiselnahme überstanden haben. Und ja, dann gibt es natürlich erstmal Fragen.
Also laut Aussage des Ehepaares kamen sie auf einen Besuch vorbei und hatten dafür einen Pekannusskuchen mitgebracht. Das ist der Lieblingskuchen von Kay. In der Einfahrt stand ihnen ein unbekanntes Fahrzeug und dennoch klopften sie dann halt an die Tür, auch wenn sie, wenn die Mortensons, Entschuldigung, offensichtlich andere Gäste im Haus hatten. Aber sie wollten eben den Kuchen loswerden. Das kam halt auch schon mal vor und Roger hatte ebenfalls gedacht, dass sein Vater vielleicht einen Mietwagen geholt hatte, weil er und Frau Darla am nächsten Tag wegfahren wollten. Pam wiederum hatte gedacht, dass es vielleicht Handwerker seien, denn Darla und Kay hatten davon gesprochen, einige Umbauten vornehmen zu lassen. Kurzum, die beiden hatten keinerlei negative Vorahnung, als sie das fremde Auto in der Einfahrt sahen.
Tja, und dementsprechenderweise wurden sie auch ins Haus eingelassen. Die fremden Gäste sehen komplett durchschnittlich aus. Die hatten nichts Auffälliges an, also sowas wie Skimasken oder sowas hatten sie nicht, wo man dann denkt, okay, ja, jetzt fühle ich mich bedroht. Und sind auch überhaupt nicht aggressiv. Der Mann, der ihnen zur Überraschung die Tür öffnet, erklärt, dass Kay gerade im Obergeschoss ist. Er bittet sie herein. Das Ehepaar erzählt also, dass man nicht ganz schlau wird, ob es nun insgesamt 2 oder 3 fremde Männer waren, was die Ermittler völlig irritiert. Ich meine, man kann ja zählen. Ne? Pam will jedenfalls die Treppe hinausgehen und einer der Männer sagt aber, sie solle zurückkommen. Und erst jetzt bemerkt sie, er hat eine Waffe in der Hand.
Sie fesseln Pam und Roger an den Fuß- und Handgelenken mit Kabelbindern. Also das sind, im Fernsehen sieht man die manchmal, ne? Diese breiten Kabelbinder, die die Polizei in den USA benutzt. Ne? Also nicht die, die wir so im Baumarkt kaufen. Diese sind damit erst einmal komplett aus dem Gefecht gesetzt. Beide sind sie sicher, dass dies ihr Todesurteil ist. Weshalb Roger ein Gebet spricht und das spricht er auch laut. Damit Pam ebenfalls, die ebenfalls Todesangst hat, sich damit anschließen kann. Jetzt könnte man meinen, die Täter würden ihnen sagen, aufzuhören und den Mund zu halten, aber das tun sie nicht. Stattdessen hätten sie stillgestanden, ihre Köpfe geneigt und gewartet, bis Roger mit dem Gebet fertig war.
Ja, und mit Abschluss des Gebets hätten die Täter ihre Augen geöffnet, nach oben geschaut und dann verkündet, dass sie sich jetzt anders überlegt haben. Pam und Roger würden heute nicht sterben. Sie stellen allerdings eine Bedingung. Das Ehepaar soll eine bestimmte Zeugenaussage machen. Sie sollen sagen, dass 3 Männer ins Haus eingedrungen sind. Nicht 2, sondern unbedingt 3. Das könnte erklären, warum Pam und Roger sich hier widersprochen haben. Weil die Aktion der Person nicht mit der eigentlichen Anzahl passt. Also es werden wohl 2 gewesen sein.
Außerdem sollen sie bei der Personenbeschreibung sagen, dass die Männer Afroamerikaner waren. Letztere Anweisung haben die beiden nie eingehalten. Schon bei der ersten Nachfrage sagten beide, dass die Täter weiß waren. Als Sicherheit steckten die Täter eine ID-Karte, also später stellt sich raus, es war der Führerschein, eine ID-Karte von Ehemann Roger ein. So wussten sie, wo das Ehepaar wohnt. Sie drohten damit, Roger umzubringen, sollten die beiden nicht die vorgegebenen Aussagen treffen. Neben der Drohung erzählten sie aber auch, dass dies alles eine komplette Verzweiflungstat sei, weil sie dringend Geld bräuchten. Sie seien nicht gierig, sie nahmen nur, was sie brauchten, um aus ihrer derzeitigen Geldknappheit herauszukommen.
Damit verließen die Täter das Haus. Pam und Roger gelingt es irgendwie, von den Kabelbindern loszukommen, wie auch immer das geht. Das verwundert die Ermittler schon ein wenig, denn Kabelbinder lassen sich nicht so einfach zerreißen. Ich behaupte einfach mal, gar nicht. Und beide wiesen keine tieferen Schnittwunden an den Gelenken auf, die normalerweise man dann an den Armen haben sollte. Nachdem sie sich befreit haben, gehen sie ins Obergeschoss, finden Kay und rufen dann den Notruf an. Also das ist jetzt so ein Widerspruch in sich. Also sie sind ja irgendwie während des Notrufs hochgegangen.
Naja, ich glaube, die waren einfach 2-mal oben. Also ich glaube, der ist während des Telefonats nochmal nach oben gegangen. Also jedenfalls so stand das halt in dem Protokoll. Aber ich würde sagen, das war einfach 2-mal. Also die sind einmal danach hochgegangen und dann ist er nochmal hochgegangen.
Wahrscheinlich.
Vielleicht, weil er verdrängt hat, was er da von seinem Vater gesehen hat. Die Ermittelnden sind, wie wir auch, skeptisch. Dennoch, zunächst werden ein paar Details veröffentlicht und sie suchen offiziell nach einer blauen Limousine. Eine zugegeben recht vage Beschreibung, aber wir nehmen mal an, dass Limousine fahren 2009 vielleicht nicht allzu viel in dieser Gegend herum. Also Limousinen, ne? Das sind ja die mit dem hinten mit dem Fließheck.
Ja, oder heute vielleicht.
Und die gibt es in den USA nicht so viel.
Oder heutzutage ein SUV, keine Ahnung, wie auch immer man das beschreiben möchte. Ein Kombi, so heißen die, glaube ich.
Nee, Kombi ist ja anders. Kombi,
nee, gar nicht wahr. Limousine, stimmt, ich hatte ja mal eine Limousine.
Das sind die, die hinten immer keinen Scheibenwischer hatten und so.
Ja, ja, genau. Ich habe ja meine Limousine. Stimmt, das ist kein Kombi. Nee,
genau. Das sind die Limousinen.
Die sind schon. Die
gibt es zu dieser Zeit in den USA nicht so viel.
Mhm.
So. Mehr, also die Öffentlichkeit erfährte quasi nur, dass nach diesem Auto gesucht wird. Wer mehr, weiß sie nicht. Und ein Nachbar sagt dann aus, dass montags immer Spieleabend bei den Mortensen sei. Der Grund, weshalb Pam und Roger den Kuchen brachten, war der Spieleabend, der am nächsten Tag stattfinden sollte. Eine regelmäßige Veranstaltung, von der einige Leute wissen. Die Aussage des Nachbarn ist insofern ein wichtiger Baustein, weil daraus geschlossen werden kann, dass Kay Pam und Roger, also dass Kay Pam und Roger erwartet hatte. Vielleicht machte er daher auch die Tür auf, ohne genau zu wissen, wer davor steht.
Ehefrau Dahla kommt an diesem Abend übrigens nicht bis nach Hause, denn nach dem Vorfall werden die Straßen gesperrt und kontrolliert. Daher treffen sie und der Nachbar, der die Aussage machte, auf dem Polizeirevier aufeinander. Bis dahin weiß Dahla noch nicht einmal, was passiert ist. Und weiter herauszufinden, ob jemand ein Motiv für den brutalen Mord gehabt habe, könnte außer das Opfer eine Waffensammlung, was er ja hatte, und die Täter nach Aussagen von Pam Roger, ja, vielleicht jemand auch Geld gebrauchen. Und jetzt guckt die Polizei natürlich das Ganze sich mal ein bisschen genauer an, wer dieser Kay Mortensen überhaupt war.
Genau, der wurde am 6. Juli 1939 in Ephraim, Utah, geboren. Seine Eltern waren Sherman und Roxy Mortensen. Kay hatte außerdem 4 Geschwister und zu seiner Schwester Fern ein besonders enges Verhältnis, auch noch im hohen Alter. Die Familie lebte auf einer Farm. Alle Mitglieder waren in die Arbeit eingebunden, wie das halt so auf Farm ist, ne? Kay liebte auch später noch das Jagen und sich in der Natur aufzuhalten, weswegen er nach Payson gezogen ist. Aber zurück zur Kindheit. Obwohl Kay das Farmleben liebt und sich gern mit entsprechenden Arbeiten beschäftigt, ist er auch an Technik hoch interessiert und möchte dazu studieren. Und das macht er dann auch. Seine Frau, also seine erste Frau, Hermona Anderson, lernt er dann ebenfalls rechtzeitig kennen.
Aus der Ehe gibt es dann 4 Kinder, Roger 1962 und dann noch Julie, Jeanette und Paul. Die Familie sind Mormonen. Kay ist erst am Snow College promoviert worden. Und dann an der Utah State University hat er seinen Doktor in der Metallurgie gemacht. Anschließend wird er für 37 Jahre an der Brigham Young University Professor für Maschinenbau. Und seine Fachrichtung lehrt er dort. Unter anderem die Fächer in Fertigungsdesign, Ingenieurtechnologie und Maschinenbau.
Kay Mortensen ist bei seinen Schülern wie auch bei den Kollegen und Kolleginnen beliebt und anerkannt. Die Studierenden mögen seine Art zu lehren, denn er erklärt Dinge an praktischen, lebensnahen Beispielen. Außerdem begleitet er die Studierenden beim Studium und hilft ihnen. Also das, was bei uns normalerweise so die Assistenten und Tutoren machen würden, ne? Das macht er eben selber.
Mhm. 1972 wurde Mortensens und zwei seiner Studenten in einem Zeitungsartikel vorgestellt. Sie nahmen in Detroit an einem Wettbewerb teil, bei dem es darum ging, umweltfreundliche Fahrzeuge zu entwickeln. Der Wettbewerb sollte dazu dienen, die Entwicklung von Fahrzeugen voranzutreiben. Die sollten halt keine Luftverschmutzung mehr verursachen. Sollen wir das Jahr nochmal benennen? 1972, nicht vergessen. Roger Billings, Gründer der Aeschylus Academy und Host von Science Live oder Live, war einer dieser Studierenden und entwarf ein Modell des, ja, Wasserstoffmotors, welcher im Wettbewerb dann vorgestellt werden sollte.
2 Autohersteller waren am Projekt beteiligt und stellten Fahrzeuge zur Verfügung. Mazda und, Achtung, Volkswagen mit einem Käfer. In den Shownotes haben wir euch die Quellen ja angegeben und in dem Artikel zu dem Wettbewerb ist tatsächlich auch der Käfer mit diesem Wasserstoffmotor zu sehen. Also wer da Lust hat, kann sich das gerne angucken. Jedenfalls gewann Billings damals den Wettbewerb und wie gesagt, mehr dazu ist verlinkt. Ist ein spannendes Projekt. Das Billings-System hat damals sogar die Luft gereinigt. Also nicht nur dafür gesorgt, dass das Auto weniger Verschmutzung ist, sondern es hat sogar die Luft gereinigt. Das war jedenfalls einer der Studenten von Mortensen. Es gab noch Also in der Geschichte gibt es noch ein paar Namen, die man heute kennt, wenn man in der Richtung unterwegs ist. Während der Stahlkrise in den 80er Jahren ist Kay Mortensen dann ebenfalls engagiert. Er vertritt die Stahlindustrie und versucht, die Wichtigkeit dieser für die USA darzulegen und sitzt dafür eben in verschiedenen Gremien. Er war dafür, die Stahlindustrie zu optimieren und zu modernisieren und sie damit im Land zu halten. Es ging ihm nicht so sehr darum, alle Arbeitsplätze zu retten, sondern die Technologie eben im Land zu behalten, sodass man sich nicht von anderen Ländern abhängig macht.
Auf privater Ebene müssen Mormon und Kay Mortensen einige Rückschläge hinnehmen. Sie reicht nach vielen Jahren und 4 gemeinsamen Kindern die Scheidung ein. 1988 kommt es zu einem Verkehrsunfall in Salt Lake City, bei dem Janet Mortensen, das zweite Kind der Ehe, verstirbt. Die beiden Jungen ziehen weg und hatten keinen engeren Kontakt danach zur Familie.
Roger, das ist der Älteste, den wir vom Überfall kennen, hat ebenfalls einiges zu verarbeiten. Bis 1994 war Roger Mortensen in der Navy und alles lief gut für ihn. Und dann hatte er einen ATV-Unfall, bei dem er sich schwere Kopfverletzungen zuzog und Hirnverletzungen ebenfalls. Also wir können davon ausgehen, weil das auch heute in den USA noch so ist, dass der schlicht keinen Helm getragen hat. Also wenn man heute ATV-Fahrer sieht, die tragen nach wie vor keinen Helm in den USA. Roger erholte sich zwar so rein körperlich, konnte aber weder weiter bei der Navy bleiben, noch eine normale Arbeit dauerhaft ausführen. Durch die Hirnverletzung gab es einige Änderungen seiner Persönlichkeit. Er wurde unzuverlässig, er nahm Drogen, er suchte Streit mit allen möglichen Leuten.
Ja, bis dato hat er auch nie Probleme mit dem Gesetz oder der Polizei gehabt oder mit der Gesellschaft, aber nach seinem Unfall änderte sich das alles. 1996 wurde er von einem Wagen mit Jugendlichen überholt, Pfadfinder, die auf dem Weg irgendwo hin waren. Niemand weiß so recht, was ihn, zu dem Überholen bewegt hat. Aber Roger überholte zurück, blockierte die Straße und zieht dann eine Waffe, die er auf die Jungs gerichtet hat. Extremer Fall von aggressives Verhalten im Straßenverkehr. Also ist nicht der typische Stinkefinger, das ist dann schon mal eine Nummer härter. Und niemand weiß, warum Roger überhaupt so ausgerastet ist. Er hält die Waffe eine Weile auf den Kopf des Fahrers und irgendwann geht er zurück zu seinem Fahrzeug und fährt dann einfach weiter.
Der Begleiter der Pfadfinder meldet den Vorfall aber bei der Polizei. Diese finden Roger inklusive der Waffe, wie beschrieben vom Fahrer, und einer Graspfeife. Im Utah der 90er Jahre war vor allem Letzteres ein absolutes No-Go. Roger bekennt sich schuldig und erhält deswegen eben nur eine Bewährungsstrafe. Dann 1997 wird er des Diebstahls beschuldigt. Zusammen mit seinem Mitbewohner soll er Werkzeug aus einem Baumarkt geklaut haben, dem Baumarkt, in dem er selbst als Kassierer arbeitet.
Allerdings schauen sich die Ermittelnden seine Akte dann mal genauer an und kommen zum Schluss, dass die Hirnverletzung der Grund für sein Verhalten sein muss. Denn bis zu diesem Unfall 1994 gab es keinerlei Auffälligkeiten. Erst im Jahr 1999 musste er dann ins Gefängnis und ja, wirklich eine Strafe dann mal absitten und wird dort heftigst verprügelt und geschlagen. Im Jahr 2000 wird er erneut verhaftet, dieses Mal, weil er seine Ex-Frau belästigt, sie über das Telefon terrorisiert hat und droht, seinen Stiefsohn umzubringen. Der zuständige Richter verurteilt Roger zu einem Kurs, weiß ich gar nicht, ob sowas hier bei uns auch gibt, Aggressionsverhalten.
Doch, gibt's bei uns auch.
Okay.
Also, dass du deine Aggression unter Kontrolle kriegst, das gibt es auch für Leute, die das nicht. Aber bei ihm, wenn es wirklich auf die Hirnverletzung zurückzuführen ist, ne, dann ist es natürlich schwierig mit dem Verhalten, mit der Verhaltensregelung.
Also, wenn ihr nicht in Aggressionsverhalten da an so einem Ding teilnehmen wollt, geht joggen. Das befreit. Kann ich selber sagen.
Einfach in Wald und schreien oder in Finnland gibt es Rage Rooms, die sind auch toll. Also das sind so
Waldschreien.
Ich hab Räume in Lagerhallen, wo Dinge rumstehen und die darf man dann einfach zerkloppen.
Ich habe auch irgendwann mal gehört, es gibt auch Leute, die gehen in den Wald, die umarmen einen Baum.
Ja, das ist ja egal. Hauptsache es hilft. Weißt du? Das
okay. Ist ja Schnuppe. Einfach mal in den Wald gehen und eine Buche umarmen.
Genau. So muss es sein. 2002 schlägt der Stiefsohn im wahrsten Sinne des Wortes zurück, also ne, der von Roger. Er geht mit einem Baseballschläger auf Roger los. Das wird sicher seinen Kopf nicht gut getan haben, denn auch erneut erleidet er da Kopfverletzungen. Erst dann nach 2003 scheint sein Leben wieder stabiler zu werden. Roger lernt Pam kennen, wie wir wissen, seine jetzige Frau. Pam ist 13 Jahre jünger und eine Magierin in der Küche. Vater Kay Mortensen geht 2005 in Rente. Kay ist nicht nur gut in Mechanik, sondern hat über die Jahre auch gut investiert und damit ein Vermögen gemacht. Außerdem hat er Darla kennengelernt. Sie ist ebenfalls ein paar Jahre jünger und das komplette Gegenteil von Kay. Also sie ist fröhlich, laut und bunt und Kay ist halt ein recht typischer, zurückhaltender, methodisch denkender Mensch. Aber es funktioniert mit den beiden.
Ja, wie wir gerade erwähnt haben, Kay gehört auch zu den Menschen, die an den Zusammenbruch der Gesellschaft und das baldige Ende der Welt geglaubt haben, also diese sogenannten Prepper, wie die Polizei durch Aussagen der Nachbarn und seiner Frau erfährt. Kay ist ebenfalls überzeugt, dass ein nuklearer Krieg bevorsteht, also damals schon. Ein Atomkrieg, der in einem Bürgerkrieg führen wird, ob das dann noch ein Bürgerkrieg wird, das lasse ich mal dahingestellt sein, der wiederum zum wirtschaftlichen Zusammenbruch führen wird und dann zur pandemischen Ausbrüchen führen wird. Deshalb zieht er nach seiner Laufbahn mit Darla nach Payson, wo er sich einen Bunker gebaut hat und sich jede Menge Waffen zugelegt hat. Diese platziert er, wie wir schon wissen, an strategischen Plätzen überall im Haus und im Bunker. Dies ist unter der Erde und mit Lebensmitteln, Wasser und Erste Hilfe ausgestattet. Neben seinen Waffen hat Kay Mortensen übrigens auch den schwarzen Gürtel und in Karate. Also das ist jetzt dieser Prepper, was wir angesprochen haben, was Heike gesagt hat, also jetzt, ne, ich baue mir jetzt einen Bunker und Lebensmittel und Waffen und ja, und dann kann er auch noch Karate. Also das ist so ein sogenannter Prepper.
Genau, dann können die Zombies von der Zombie-Apokalypse kommen. Ja. So, deine Schwester Fern soll ihn mal gefragt haben, ob, wenn es zu diesem Szenario käme, sie und ihre Kinder zu ihm kommen könnten, um Schutz zu bekommen. Ganz wie die christliche, und das ist mein persönlicher Sarkasmus, verzeiht ihn mir bitte, wie die christliche Nächstenliebe es ihm lehrt, antwortet er darauf, nein, wahrscheinlich würde ich euch erschießen, denn schließlich ist hier nicht Platz für alle. Allerdings soll Darla ihn zumindest über die Jahre so ein bisschen von dem Extrem weggeholt haben, dass er nicht mehr ganz so krass unterwegs war. Zum einen, weil sie selbst nicht an dieses Zukunftsszenario glaubte und zum anderen appellierte sie eben an seine Mitmenschlichkeit.
So jedenfalls sagten es Leute aus, die ihn kannten. Kay war auch weiter in der Kirche stark engagiert und nahm seine Aufgaben auch dort sehr ernst. Darla akzeptierte aber auch seine Prepper-Natur. Dafür ließ er ihr den Spaß mit Oldtimern. Sie hatten sich darauf geeinigt, ihr Leben zu genießen. Allerdings hieß das nicht, dass Kay mit beiden Händen sein Geld ausgab. Im Gegenteil, er hatte eine Art Stiftung für seine Kinder ins Leben gerufen. Und das sollte dann, wenn er verstirbt, sollten sie erben. Was die zwischenmenschliche Beziehung betrifft, das war Darlas Gebiet. Sie redete mehr mit Kays Kindern als er selbst und hatte ebenfalls erwachsene eigene Kinder. Und natürlich auch Enkelkinder, mit denen er auch eine sehr enge Beziehung gepflegt hat.
Allerdings verbringt Kay viel Zeit mit Roger. Neben Darla ist er so der einzige feste Kontakt. Vater und Sohn sind die absoluten Gegensätze, aber sie verbringen viel Zeit miteinander und sind eher wie beste Freunde. Sie gehen gemeinsam campen oder haben Spieleabende, ne, wie eben an dem Montag stattfinden sollten. Roger kann nicht mehr arbeiten, daher lebt er von Invalidenrente nur ein paar hundert Meter vom Haus des Vaters entfernt. Er hilft bei einigen Projekten rund um das Haus, er weiß, wie alle Nachbarn, vom Bunker und von den Waffen.
Ja, das alles hat die Polizei dann auch recherchiert und über Befragen und Unterlagen zu Kay Mortensen herausbekommen. Sie befragen auch noch einmal Roger, wie wir das wissen, jetzt, dass er aufgrund seiner Kopfverletzung manchmal in Schwierigkeiten kam, da er impulsiv sein kann, aber auch Dinge durcheinander bringt. In seiner Aussage verstrickt er sich in Widersprüche und er will auch nicht so richtig mit den Ermittlern kooperieren. Zum Beispiel sagt er einmal, er hätte an die Tür geklopft und dann war es Pam, die klopfte und dann wiederum hatte keiner geklopft, sondern es wurde geklingelt. Also alles sehr viele Widersprüche.
Kleiner Einwurf, den ich mir nicht verkneifen konnte. Aus heutiger Sicht würde man darauf vielleicht eher schließen, dass die Widersprüche nicht auf eine Falschaussage hinweisen. Denn wenn jemand öfter besucht wird, dann verschwimmen quasi die Erinnerungen. Mal klopft man, mal klingelt man. Es sind automatisierte Sachen, über die niemand nachdenkt und weshalb man sich eben dann vielleicht nicht daran erinnert, welches von beiden dann genau an dem Abend gemacht wurde, weil es eben so oft vorkommt. Aber 2009 sprach diese Art von Aussage eben nicht für Roger.
Ja, und Pam sagte dann aus, dass die Täter blaue Handschuhe angehabt hatten. Sie hätten ausgesehen wie flauschige Damenhandschuhe. Ja, solche Handschuhe, die man halt im Winter trägt. Als Autofahrer hat man die dann an. Aber in einem anderen Statement hat sie dann als lila, nicht blau beschrieben und glatt beschrieben. Als die Polizei sie fragt, ob jemand aus der Familie die Tat begangen haben könnte, versucht sie der Frage auszuweichen. Dann wird die Frage gestellt, könnte Roger seinen Vater umgebracht haben? Und Pam antwortet, ich hoffe nicht, ich meine und denke das auch nicht. Das kann nicht sein.
Einer der Ermittelnden sagt dem Ehepaar gerade heraus, dass er denkt, die Aussagen der beiden klingen wie ausgedacht und einstudiert. Nur, dass sie sich eben die Details schlecht gemerkt hätten und daher immer wieder etwas anderes sagen. Ein weiterer Punkt, der die Ermittelnden stört, sind die Kabelbinder. So diese nicht alt und spröde sind, ist es nämlich verdammt schwer, sich von diesen zu befreien. Beide sollen mindestens eine Stunde gefesselt gewesen sein, aber haben kaum Spuren an ihren Gelenken davon. Man würde mindestens blaue Flecke und Rötungen erwarten, mehr aber noch halt Schnittwunden und Abschürfungen. Das alles gibt es aber nicht.
Der finanzielle Hintergrund der beiden hilft auch nicht weiter bei der Entlastung. Das Ehepaar hat eine Menge Schulden. Einer der Ermittelnden konfrontiert Roger mit den Schulden. Der Tod seines Vaters hätte ihn auf einen Schlag zum Millionär machen können. Roger aber antwortete, ich weiß, dass wir einen Teil von Vaters Millionen hätten bekommen können. Ich weiß, dass wir Schulden haben, aber ich hätte meinen Vater für das Geld nie umgebracht.
Am 25. November 2009 lobte die Familie von Kay eine Belohnung von $25.000 aus für Hinweise, die zum Täter führten. Sie bitten jeden, der etwas weiß, zur Polizei zu gehen oder sich zu melden. Die Polizei ist darüber wenig erfreut. Sie sind noch mit der Befragung beschäftigt und damit die vielen Aussagen zu sortieren und fürchten durch die Belohnung eine Flut an Informationen.
Ja, so Aktenzeichen XY-mäßig. Die Polizei durchsuchte außerdem das Haus von Pam und Roger Mortensen. Dabei finden sie eine Handfeuerwaffe, die Roger hätte nicht haben dürfen, weil er nämlich verurteilt war. Zu den Auflagen gehörte kein Besitz von Schusswaffen. Außerdem finden sie Drogen und auch das dazugehörige Drogenbesteck.
Ende Januar 2010 verkündet die Polizei öffentlich, dass Roger und Pamela Mortensen verdächtig im Mordfall Kay Mortensen sind. Dennoch ermittelt die Polizei auch weiter in andere Richtungen. Sie versuchen über gestohlene Waffen auf die Spur der Täter zurückzuverfolgen, denn diese wurden nicht bei den Mortensen gefunden und auch ihre Schulden sind nicht weniger geworden. Überhaupt sind die Waffen einfach verschwunden. Denn auch bei mehreren Razzien und illegalen Waffengeschäften, die die Polizei aufdeckt, taucht eben keine dieser Waffen auf, die aus Kay Mortensen Haus entwendet wurden.
Pam und Roger haben einen Anwalt dann eingeschaltet und dieser sicherte der Polizei weiter die Kooperation seiner Mandanten zu. Ja, das Ehepaar will halt unbedingt helfen, die Mörder zu finden. Doch die Polizei will nur mit ihnen reden, um ein Geständnis zu bekommen. Die Polizei überredet das Ehepaar, einen Lügendetektortest zu machen. Sollten sie diesen bestehen, würden die Ermittelnden sie in Ruhe lassen. Also willigten sie ein und beide fallen durch diesen Test durch. Sie sind also weiterhin nicht entlastet. Im Gegenteil, einer der Ermittelnden konfrontiert sie erneut damit, dass der geschilderte Ablauf komplett erfunden ist und dass sie beide den Mord begangen haben und es gab keine fremden Männer, kein Gebet, keine Kabelbinder und auch keine blauen Flecken und es gab auch keine flauschigen Handschuhe.
Im Juli 2010 legen die zuständigen Behörden alle gesammelten Beweise, Indizien, Aussagen und Vermutungen einer Grand Jury vor und stellen die Frage, ob es zur Anklage kommen sollte. Das muss man vielleicht kurz erklären. Wenn jetzt die Staatsanwaltschaft denkt, wir haben eigentlich nicht genug Indizien und Beweise, um jemanden anzuklagen, dann kann man in den USA eben diese Grand Jury befragen und wenn die sagt, ja, mach das mal, dann kann man trotzdem Anklage erheben. Also das ist dieser Sinn und Zweck dieser Grand Jury.
Das sind dann immer diese 10 Verurteilten, oder wie dieser Film heißt. Das sind immer nur 10 Stück oder 12 Stück sitzen noch da, ne? Ja, das sind die 10, die über Freiheit oder Knast entscheiden, ne?
Ja, in dem Fall erstmal, ob es zur Anklage kommen kann.
Ach so, okay,
alles klar. Die haben eben gesagt, ja, mach das mal. Ne? Also es ging jetzt nur darum, Kommt es überhaupt zur Gerichtsverhandlung? Und da hat
Ah,
eben die
okay.
Grand Jury gesagt, ja, mach das mal. Also die Grand Jury besteht aus Bürgerinnen und Bürgern, die sich alle Materialien anschauen und dann eben entscheiden, ob es zu dieser Verhandlung kommt. Dabei wird alles ausschließlich eben von Staatsanwalt vorgetragen, also aus Anklagesicht. Es ist niemand da, der sagt, aber Moment, hier reicht es nicht oder so, ne? Es ist alles nur aus Sicht der Anklage. Auch die Lügendetektor-Tests sind eben im Gegensatz zu den Gerichtsverfahren, da sind die ja nicht zulässig, aber bei einer Grand Jury zum Beispiel kann man die mit vorlegen. Und deswegen hat die Grand Jury dann auch entschieden, ja, wir können das zur Anklage bringen.
Ja, und es gibt auch keine Darstellung der Verteidigung. Für eine normale Anklageerhebung hätten die Beweise und Indizien aber nicht gereicht. Weshalb man der Grand Jury dann Fragen stellt. Es wird entschieden, dass eine Anklageerhebung stattfinden soll, auch mit dem Hintergrund, dass Roger Schusswaffen und Drogen hatte. Die Staatsanwaltschaft entscheidet sich, die Anklage für Mord ersten Grades zu erheben, und zwar für Roger wie auch für Pam. Was allen noch unklar ist, ob es noch Komplizen gab. Das schließt die Polizei nach wie vor nicht aus. Okay?
Die Vorkommnisse und die Anklage spaltet dann die Familie. Die einen glauben halt an die Unschuld der beiden und die anderen nicht. Ihre eigenen Kinder und die Verwandten werden in der Schule gemobbt, beschimpft und die Kinder plappern eben auch nach, was ihre Eltern zu Hause über die Mortensen so erzählen. Weil es so viel Druck von außen gibt, bietet die Staatsanwaltschaft Pam einen Deal an. Wenn sie gegen ihren Mann aussagen würde, dann bekommt sie ein milderes Strafmaß. Aber Pam lehnt das ab.
Ja, der Prozess soll dann im Januar 2011 starten. So, wenn ihr jetzt denkt, warum erzählen wir jetzt in diesem Fall mit offensichtlichen Tätern? Dann solltet ihr mal dranbleiben. Denn im Dezember 2010 erreichten die Ermittlerin ein anonymer Tipp. Jetzt wird es nämlich echt spooky, während Pam und Roger in Untersuchungshaft sitzen. Dieser Tipp führt zunächst dazu, dass die Ermittlerinnen einen Durchsuchungsbeschluss, okay, in den USA heißt das Durchsuchungsbefehl, für ein Anwesen in Fernal bekommen. Fernal liegt 250 Kilometer in Richtung Osten von Payson entfernt. Das sind ungefähr so 3,5 Stunden Fahrzeit. Da gibt's Dinos, also Funde davon, und daher hat die Stadt, wenn man vom Osten her hineinfährt, einen riesigen, warum auch immer, rosa Dino als Begrüßung dorthin gestellt. Jedenfalls wird eben ein Anwesen in Verfall dort durchsucht und dabei einige Waffen gefunden, die Kay Mortensen gehört haben.
Ja, das mit den Dinos musste sein, weil ich bin großer Dino-Fan und deswegen musste ich das mit reinbringen.
aber doch nicht rosa.
Die bildsuchende Maschine eure Wahl benutzen, der sieht echt krass aus.
Hast du ein Bild gefunden von dem rosa Vieh? Nein, ernsthaft?
Ja.
Oh Gott.
Ja, natürlich. Ich glaube, ich habe den sogar verlinkt, aber ich bin mir nicht sicher. Im Haus in Vernal wohnt der 23-jährige Martin Bond. Wie es der Zufall so will, kennt Martin Bond die Mortensen-Familie recht gut. Martin ist nämlich der Sohn einer der engsten Freunde von Kay. Der Professor hatte ihn aufwachsen sehen und kannte Martin quasi seit seiner Geburt. Der Tipp, den die Polizei in Payson erreicht hatte, sagte aber nicht nur, dass bei Martin die Waffen von Kay gefunden werden würden, sondern auch, dass er einer der Täter sei.
Und obwohl die Erzählungen von Roger und Pam ja so unglaubwürdig sind, was den Ablauf komplett betrifft, schauen sich die Ermittlerinnen das alles dann nochmal genauer an. Immerhin, wenn Kay Martin ihn so gut kannte, dann erklärt das schon einmal, warum er ins Haus gebeten wurde. Außerdem stellt sich heraus, dass Martin nicht zum ersten Mal bei Kay zu Besuch war. Der alte Mortensen hätte es also nicht seltsam gefunden, dass der Sohn seines engsten Freundes plötzlich und unangekündigt vor der Haustür steht.
Martin Bond wird tatsächlich vorläufig festgenommen, aber er ist nicht der Einzige. Sein Freund Benjamin Reddick, ebenfalls 23, wird am gleichen Tag ebenfalls verhaftet und das, obwohl er keinerlei Beziehung zu Kay Mortensen hat, aber eben eine zu Martin Bond. Was die Polizei etwas stutzig macht, ist, dass keiner der beiden jungen Männer schon jemals mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Sie haben keinerlei kriminelle Vergangenheit oder sind sonst irgendwie auf irgendeine Art und Weise aufgefallen. Also anders als zum Beispiel Roger Mortensen.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob der Tipp korrekt war oder ob jemand an den beiden sich einfach rächen möchte. Vor allem der Staatsanwalt ist skeptisch. Er betont, dass nach seiner Erfahrung niemand jemanden aus dem Nichts umbringt. Einer, der vorher noch nie mit der Polizei einander geraten ist, ginge nicht los und ermordet dann irgendjemanden bei der ersten Tat. Er ist daher weiter überzeugt, dass sie mit Roger und Pam bereits die Richtigen haben. Das weiß ich nicht, ob das die Aussage so stimmt. Ob da muss man immer vorbestraft sein, dass man Mörder wird, das glaube ich nicht.
So, ich glaube, ich habe Herrn Benige später zitiert, deswegen verkneife ich mir das jetzt. Allerdings ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die gestohlenen Waffen eben in Martin Bonds Haus gefunden wurden, zumindest einige, nicht alle. Martin gibt erst einmal zu, dass er an diesem Abend tatsächlich bei Kai Mortensen im Haus war. Und Achtung, er gibt auch zu, dass unerwartet zwei Leute mit einem Kuchen auftauchten und er diese mit Kabelbindern gefesselt habe. Das hat er aber nicht der Polizei gesagt, sondern seiner Ex-Frau. Und diese wiederum erzählte es dann von der Polizei. Von ihr kam nämlich der Tipp, der damit nicht mehr ganz so anonym ist.
Laut Ex-Frau Rachel war der Plan von Martin und Ben K. Mortensen, Waffensammlung zu klauen, um diese dann zu verkaufen und damit ihre Geldprobleme zu lösen. $30,000 sollte die Sammlung mindestens wert sein. Sie fuhren zum Haus der Mortens und hatten eine Pistole bei sich. Da Kay Martin kannte, bat er beide ohne Zögern ins Haus und bot ihnen Kaffee an. Als er sich umdrehte, zieht einer der beiden die Waffe, der andere hat die Kabelbinder. Sie fordern die Waffe von Kay, der weiß, dass beide keine Ahnung haben und führte sie zu den billigen, die nicht viel wert waren. Die beiden laden ca. 30 Waffen in ihr Fahrzeug.
Soweit die Aussage der Ex-Frau zu den Geschehnissen. Jetzt ist die Polizei aber weiterhin skeptisch, denn es könnte ja auch sein, dass Martins Ex-Frau sich an ihm rächen will und sie ihr Wissen aus den Berichten hat und dann einfach ihren Ex-Mann bei unbekannter Täter einsetzte. Die Ermittelnden schauen sich also an, ob es bei den Aussagen von Pam und Roger und denen von Rachel Übereinstimmungen gibt.
Laut Rachel tauchte Pam und Roger einfach zur falschen Zeit auf. Martin und Ben waren gerade dabei, den Tatort zu verlassen. Sie wollten quasi zur Tür raus. Als Sohn und Schwiegertochter mit dem Kuchen vor der Haustür standen, Martin und Ben sind erstmals völlig überfordert von der Situation. Sie wissen, was sie gerade getan haben. Ihr Auto steht in der Einfahrt und nun stehen da zwei Leute, die sie zeitlich und räumlich zuordnen können, während ein Toter über der Badewanne hängt. Außerdem kennt Martin Roger und andersrum, kurzzeit beschließen die beiden Täter auch Pam und Roger umzubringen.
Sie bereiten also alles vor und sind dann darauf gefasst, zwei weitere Menschen zu töten. So erzählt es eben Rachel, habe es Martin ihr wiederum erzählt. Doch dann beginnt Roger laut ein Gebet zu sprechen. Das überrascht beide. Sie halten inne und denken noch einmal kurz über ihren Plan nach und beschließen tatsächlich, Pam und Roger doch nicht zu erschießen. Also genau so, wie es eben das Ehepaar die Geschehnisse erzählt hat, war es laut Rachel auch. Keine Erfindung. Zum Schluss geben sie die beiden vor zu sagen, dass es eben drei Afroamerikaner gewesen wären, die den Einbruch begingen. Rachel bestätigt ebenfalls, dass die zwei Rogers Fahrerlaubnis mitgenommen haben, um sicherzustellen, dass sie nicht gegen sie bei der Polizei aussagen.
Ben Rettig wird vernommen und gibt sofort zu, dass er beim Überfall beteiligt war. Er bestätigt die Aussage von Rachel und die der Mortensens und er hat sogar noch die Fahrerlaubnis von Roger bei sich. Martin äußerte sich nun auch zum Geschehen und sagte, dass Ben Kay Mortensen die Kehle durchgeschnitten hat. Während Ben sagte, Martin habe auf Kay eingestochen. Mit anderen Worten, sie schieben sich die Schuld gegenseitig zu. An diesem Punkt werden Pamela und Roger Mortensen nach 5 Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen. Dürfte den Staatsanwalt alles sehr erstaunt haben, dass die absurde Geschichte der beiden dann wohl doch gestimmt hat, dass jemand, der vorher nicht straffällig war, jemand beim Überfall ohne zu zögern ermordet. Am 8. Dezember 2010 werden Martin Bond und Benjamin Rettig verhaftet.
Martins Ex-Frau Rachel sagte später, dass sie Monate mit sich gerungen habe, eine Aussage zu machen. Sie wusste die ganze Zeit, wer die eigentlichen Täter waren und hatte sogar geholfen, einige der Waffen von A nach B zu bringen. Ihr neuer Freund, dem sie alles erzählt hatte, überredete sie dann am Ende, sich bei der Polizei zu melden. Neben den Aussagen hat die Polizei noch einige Beweise. Zum einen die Waffen. Zwar wurden bei manchen die Seriennummern entfernt, aber nicht überall. Und die restliche Beschreibung der Waffen, die fehlten, waren halt genau die, die bei der Hausdurchsuchung gefunden wurden. Außerdem gab es noch Blutanalysen, denn anscheinend hatte sich einer der Täter verletzt, und DNS-Tests. Reddick schließt einen Deal mit der Staatsanwaltschaft und erklärt daher noch einiges zum Vorgehen.
Als Vorbereitung hatten sie sich schwarze Hoodies angezogen und Skimasken sowie lila Handschuhe besorgt. Als auch hier hatte Pam korrekt ausgesagt, es waren lila Handschuhe. Ja, aber ob es jetzt flauschig waren, wissen wir auch nicht. Er bleibt dabei, dass Martin Kay umgebracht hat. Benjamin Rettig bekennt sich schuldig und bekommt 25 Jahre bis lebenslänglich. Das heißt, er muss mindestens 25 Jahre absitzen, bevor er den Antrag auf Entlassung stellen kann. Martin Bond bekommt lebenslänglich und hat kein Recht darauf, eine Bewährung zu beantragen. Zwar hatte er Berufung eingelegt, doch die wird im Jahr 2015, das war vor 10 Jahren, abgelehnt. Das heißt, er sitzt heute noch.
Genau. Und das war zum einen der Fall, der vor allem ausgewählt wurde, weil er ein Paradebeispiel eben für einen Herrn Dr. Mark Beniges Aussage ist, dass jeder Fall isoliert behandelt werden sollte und man sich nicht auf Statistiken verlassen soll. Und man muss ja sagen, obwohl die Staatsanwaltschaft und die Ermittler sich sicher waren, dass eben Pam und Roger Mortensen die Täter sind, haben sie ja trotzdem, weil das kennen wir ja auch schon anders, sie haben ja trotzdem weiter ermittelt, ne? Sie sind ja trotzdem den neuen Hinweisen nachgegangen. Also das gab es auch schon anders, von dem her nochmal gut gegangen.
Ja, da ich davon ausgehe, dass Mark Benecke unseren Podcast hört.
Ich gehe nicht davon aus,
Mark, aber
der ist so ein schlauer Mensch.
Mark, du bist herzlich eingeladen, bei uns im Podcast mal eine Folge mit uns aufzunehmen. Solltest du diesen Podcast nicht hören? Also wenn jemand, unser Hörer, sehr guten Kontakt zu Mark Benecke hat, der möchte sich mal bitte bei uns melden. Wir würden gerne mal eine Folge mit Mark Benecke aufnehmen. Das ist für mich, was Forensiker und so betrifft, einer der interessantesten Menschen. Ich habe den Menschen mal, ich weiß nicht, ich habe ihn schon mal live gesehen.
Ja, ich auch. Ich war schon oft. Also ich habe, glaube ich, mittlerweile alle Programme, die er so hat.
Man muss dazu sagen, er ist ja ein hochintelligenter Mensch und er macht seine, ich nenne es mal Show, er macht es immer sehr lustig.
Also es ist. Ja, also wir hatten auch zwei Professoren an der Uni, die auch so ihre Vorlesungen gehalten haben, und da muss ich sagen, das ist schon geil.
Also Mark Benecke, wenn der irgendwo ist, guckt ihn euch an, und oh Gott, wie heißt denn seine Frau, seine Geschiedene? Auch Benecke.
Lydia.
Lydia Benecke. Könnt euch auch angucken.
Die redet sogar noch schneller als ihr Ehemann, also ihr Ex-Ehemann.
Hast du sie schon gesehen?
Also, ja.
Nee, ich nicht. Ich habe
auch schon gesehen.
Ich habe nur
dieses Jahr hier. Aber die redet wirklich sehr, sehr schnell. Und die macht ja so Täterpsychologie. Da interessiert mich, sage ich ja mal, nicht alles. Ne? Ich bin ja eher so forensisch, finde ich.
Ja, also Mark Benecke.
Bei Psychologie bin ich nicht so verwandt.
Ja, ich habe sie noch nicht gesehen. Ich habe zwar Bücher oder ein Buch von ihr habe ich gelesen. Mark Benecke, der war halt bei uns hier am Ort. Und der ist lustig. Also der fängt wirklich an und sagt so, ich bin auf dem Bahnhof hier bei euch angekommen und da stand das und das rum und zieht erstmal über eure Stadt her. Das ist total witzig.
Ja,
Der zieht erstmal,
aber sympathisch.
Er zieht erstmal über eure Stadt her oder war irgendwie bei uns in seiner Apotheke vorbeigegangen. Da war ein Schild. Was er lustig fand. Nee, das ist total witzig und der ist auch wirklich hochintelligent. Also Mark Benecke, müsst ihr euch angucken. Und wenn jemand Mark Benecke kennt, Aufruf hier, Herr Benecke oder Mark, du bist herzlich eingeladen, hier am Podcast teilzunehmen. Wir würden uns freuen. Ich glaube, wenn ich Mark Benecke hier habe, dann kriege ich kein Wort raus.
Das macht nichts, der Mann redet ja viel und schnell. Ich glaube, da müssen wir nicht viel sagen.
Ja, also.
So Stichwort und dann geht's ab.
Unabhängig von Mark Benecke, wir hatten auch schon mal einen Podcast, eine Psychologin aus der Schweiz, glaube ich, mal zu Gast. Also wenn jemand hier ist, der mit Kriminalfällen zu tun hat, Gerichtsmediziner, Anwälte, Richter, melden. Wir würden gerne mal auch Podcast mit euch aufnehmen, dann können wir halt auch mal aus der anderen Sichtweise mal so ein bisschen was mal hören. Also ihr seid herzlich eingeladen. Ne? Also ich weiß, also von Twitter früher weiß ich, also ich habe dann manche Twitter-Accounts verfolgt. Also ich weiß, diesen Podcast haben Richter, Staatsanwälte und Gerichtsmediziner. Das weiß ich. Ich habe dann auf die Profile geklickt und dachte so, okay. Also die interessieren sich auch schon für solche Sachen. Also wer irgendwie beruflich damit zu tun hat, ihr seid herzlich eingeladen, schreibt uns einfach an. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Gerne natürlich wieder Kommentare, natürlich auch gerne kleine Kritik. Ich hoffe, ich habe heute nicht ganz so viel gebrabbelt, wie es der Jens vorhin geschrieben hat. Ihr konntet mich alle gut verstehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt die Heiki mit den letzten Worten. An dieser Stelle ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Genau. Wer von euch feiert, ich wünsche euch wunderschöne Feiertage, vielleicht auch ein bisschen Pause, ein guten und gesundes neues Jahr und bleibt legal und sauber, denn im Gefängnis gibt's miserables WLAN. Ciao, ciao. Case closed.